Wir sind aktuell immer noch bei dem Thema über das Dienen, worüber wir uns Gedanken machen. Wir haben schon verschiedene Stellen angeschaut, einmal aus dem Alten Testament, dem fünften Buch Mose, Deuteronomium 15. Wir haben uns letztes Mal auch das Gleichnis oder das Ereignis mit der kananäischen Frau angeschaut. Und wir möchten heute in Apostelgeschichte 6 die Verse 1 bis 7 betrachten. Und was uns das Wort Gottes hier lehrt. Vor allem, wenn wir über das Dienen nachdenken und die Art und Weise, wie Gott seine Gemeinde baut, ist es wichtig zu verstehen, was Gott in seinem Wort geoffenbart hat, damit wir diese Prinzipien nachvollziehen können und genauso auch dem gehorsam sein dürfen. Und wenn wir Apostelgeschichte 6 anschauen, Apostelgeschichte ist das Buch, was die Anfänge der Gemeinde beschreibt. Und hier in dem sechsten Kapitel finden wir auch, wie Diakone letztendlich ausgewählt worden sind. Auch wenn sie hier nicht explizit so genannt sind, sehen wir sehr deutlich, dass das der Beginn ist von den Männern, die als Diakone eingesetzt werden, gemäß den Qualifikationen, die später in 1. Timotheus 3 genannt werden. Und wenn wir hier den Kontext anschauen und sehen, was eigentlich passiert, verstehen wir auch besser, was ihre Aufgabe ist. Und nicht nur von ihnen, sondern generell von uns allen. Wenn wir dieses Bewusstsein pflegen, dass wir Christus nacheifern im Dienen. Und dazu sind wir alle angehalten und aufgefordert. Und wenn wir Apostelgeschichte aufschlagen und wenn wir die Anfänge der Gemeinde sehen, dann siehst du, wie ab Kapitel 4 in Apostelgeschichte wir gewisse Strategien des Teufels sehen. Der Teufel, die junge Gemeinde, sie ist gerade dabei, sich zu entwickeln, aufzubauen. Und der Teufel sieht das und er greift sie an drei Fronten an. Und du siehst es sehr deutlich im weiteren Kontext von Apostelgeschichte. Er will die junge Gemeinde zerstören. Und was ist eine seiner Strategien in Apostelgeschichte 4? Er verfolgt die Gemeinde. Es wird eine Verfolgung ausgelöst in Apostelgeschichte 4, ein Angriff von außen, wo die Christen leiden, verfolgt werden, ins Gefängnis geworfen werden, um so die Gemeinde zu zerstreuen, um die Gemeinde zu zerstören. Aber das hat nicht funktioniert. Das heißt, der Satan versucht nun eine andere Strategie. Und wenn du Apostelgeschichte weiterliest im Kapitel 5, dann liest du von Ananias und Sapphira. Was ist dort die Strategie? Zuerst versucht er über Verfolgung die Gemeinde zu zerstören. Das hat nicht funktioniert. Also geht er weiter und versucht jetzt innerhalb der Gemeinde Probleme aufzurufen, um so die Gemeinde zu zerstören. Und was ist hier die Strategie? Nun, er versucht, eine gewisse moralische Flexibilität einzuführen. Es ist eine falsche Moral, die in der Gemeinde auftaucht und durch die der Teufel versucht, die Gemeinde zu zerstören und anzugreifen. Du erinnerst dich an Ananias und Sapphira. Sie verkaufen ein Stück Land und sie kommen zu den Aposteln und sagen, hier, das ist der Betrag, für das wir das Land verkauft haben. Und Petrus fragt, ist es die ganze Summe? Nicht, es war gar kein Problem, sie hätten gerne etwas für sich behalten können. Das ist nicht der Punkt. Aber sie lügen bewusst, um sich besser darzustellen. Und der Teufel versucht durch diese falsche Moral innerhalb der Gemeinde auch die Gemeinde anzugreifen. Aber auch hier, das hat nicht funktioniert. Auch diese Strategie, diese Taktik des Teufels hat nicht funktioniert. Und so versucht der Teufel eine andere Strategie. Und diese finden wir in Apostelgeschichte 6. Und das ist wohl eine der cleversten, vielleicht clevereren oder unscheinbaren Angriffe, durch die die Gemeinde herausgefordert wird. Und in Apostelgeschichte 6 lesen wir von einer gewissen Ablenkung, die in der Gemeinde stattfinden soll. Lies mit mir Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 7. Hier sehen wir, wie der Teufel versucht, durch Ablenkung der eigentlichen Aufgaben der Apostel die Gemeinde anzugreifen. Und ich lese ab Vers 1, Apostelgeschichte 6. In jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Da beriefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Und das Wort gefiel der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus, Prokurus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel und sie beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem. Auch eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Es ist das Wort des Herrn. Was sehen wir hier also in Apostelgeschichte 6? Was ist das für ein Angriff? Nun, der Teufel, er versucht abzulenken. Er versucht, gewisse Verantwortlichkeiten zu verschieben, um so die Gemeinde letztendlich zu zerstören. Schau, der Teufel, er ist absolut skrupellos. Er ist absolut hinterlistig. Und gleichzeitig ist er auch absolut einfallslos. Es ist nicht so, dass er immer wieder was Neues tut, sondern wir sehen hier im Wort Gottes immer wieder diese gleichen Strategien. Und das hat sich bis heute nicht verändert. Der Teufel, er versucht immer wieder die gleichen Strategien, die gleichen Taktiken, er verwendet die gleichen Methoden, die gleichen Waffen, um die Gemeinde anzugreifen. Und darum ist es für uns so wichtig, dass wir genau diese Taktiken studieren, um zu verstehen, was der Teufel eigentlich tut. Und auch um so standhaft zu sein. Es ist die gleiche listige Schlange. Wir als Gemeinde dürfen nicht überrascht sein, wenn wir angegriffen werden. Und das sehen wir immer wieder durch die ganze Geschichte. Das heißt, das Ziel der Schlange hier in diesem Abschnitt ist relativ einfach. Wenn die Apostel sich mit administrativen, sozialen Aufgaben beschäftigen, und nicht falsch verstehen, das sind nicht unwichtige Aufgaben. Und das werden wir auch noch sehen, warum. Das sind sehr wichtige Aufgaben. Aber wenn jetzt die Apostel sich mit administrativen und sozialen Aufgaben beschäftigen, nun dann vernachlässigen sie ihre gottgegebene Verantwortung, zu der sie berufen worden sind, nämlich in der Lehre und im Gebet des Wortes Gottes. Das heißt, wenn sie ihre Aufgabe, ihre Verantwortlichkeit verschieben, bedeutet es für die Gemeinde, dass sie lehrmäßig leichter angreifbar sind. Und das ist genau die Taktik des Teufels. Er versucht, die Gemeinde anzugreifen mit anderen wichtigen Aufgaben, aber diejenigen, die für eine bestimmte Aufgabe ausgesondert worden sind, soll vernachlässigt werden, damit die Gemeinde lehrmäßig immer schwächer wird. Und wenn sie lehrmäßig schwächer wird, bedeutet es, sie ist leichter anzugreifen. Und das muss stets unser Gebet sein, dass wir als Gemeinde im Wort Gottes fest gegründet sind. Und hier sollten wir auch nichts reduzieren, nichts abweichen, sondern es muss unser Wunsch sein, dass wir im Wort Gottes gefestigt sind. Was nicht bedeutet, dass wir die anderen Aufgaben vernachlässigen, aber, so wie das Wort Gottes uns sagt, hat jeder seine Aufgabe. Und die Apostel hier sind dazu berufen, das Wort Gottes zu lehren und zu beten. Was ist also hier das Problem? Was ist das Problem, was hier in der ersten, in der frühen Gemeinde auftaucht? Zum einen, wie wir es gerade gehört haben, Älteste haben die Aufgabe, sie sind dazu berufen, das Wort Gottes zu lesen und auch zu beten. Und beachte, was es bedeutet. Denke nicht, ach so, das müssen nur die Ältesten tun, dann brauche ich das ja nicht tun. Nein, das Wort Gottes gibt jedem Kind Gottes diese Aufgaben. Aber die Ältesten haben im Besonderen diese Aufgabe, weil sie hier vorbildhaft sein müssen. Jeder von uns muss das Wort Gottes lesen. Jeder hat den Wunsch, hoffentlich das Wort Gottes zu lesen als Kind Gottes und genauso auch zu beten. Aber hier ist wichtig zu verstehen, es gibt gewisse Aufgaben, denen sich besondere oder denen sich Menschen in besonderer Weise widmen. Und die Ältesten haben die Aufgabe zu beten und im Wort Gottes zu sein. Und was bedeutet es für uns? Nun, denk einfach ganz kurz drüber nach. Wenn jemand die Bibel nicht kennt und wenn jemand nicht betet, nun, um es einfach zu sagen, der ist kein Kandidat für das Amt des Ältesten. Wenn du nicht gewohnt bist, Gott reden zu hören in seinem Wort, durch das Studieren und Lesen des Wortes Gottes, wenn du es nicht gewohnt bist, zu Gott zu reden im Gebet, dann bist du nicht ein Kandidat für die Ältestenschaft. Aber genauso sollte es uns ermutigen, genau das zu tun. Gott beruft Männer genau auf diese Art und Weise. Und was sind gute Hinweise zu sehen, was potenzielle Männer sind für diese Ämter? Nun, wenn sie gerne beten, wenn du sie immer wieder in der Gebetsstunde siehst, wenn du sie siehst, wie sie das Wort Gottes lieben, sich damit beschäftigen und sich auseinandersetzen. Das heißt, sie haben diese Aufgabe. Jetzt taucht aber in der Gemeinde, in Apostelgeschichte 6, ein Problem auf. Und zwar haben hier Hellenisten, was sind Hellenisten? Hellenisten sind griechische Juden oder Juden aus der Diaspora, aus Kleinasien, Ägypten, deren Alltagssprache griechisch ist. Sie sind eher verwurzelt in griechischer Kultur. Das sind Hellenisten. Und sie erheben eine Anklage gegen die Hebräer in der Gemeinde. Hebräer, klar, Alltagssprache Aramäisch, Hebräisch, und sie sind verwurzelt im Land Israels. Das heißt, du hast hier in der Gemeinde zwei Gruppen, die sich vorsichtig gebildet haben, und die eine Gruppe, die Hellenisten, sie erheben eine Anklage gegen die Hebräer. Und was ist die Anklage? Nun, ihre Witwen, die hellenistischen Witwen, wurden bei der täglichen Bedienung übersehen. Und das ist nicht gut. Und halte dir aber auch vor Augen, das ist nicht ein Thema von Böswilligkeit, wo Sünde passiert ist, wo jemand bewusst jemanden übersieht, sondern hier sehen wir ein Thema, was einfach organisatorisch schlecht war. Oder die Aufsicht hat nicht gepasst, die Organisation war nicht gut, so dass hier die Witwen der Hellenisten übersehen worden sind bei der Bedienung. Und warum ist das kritisch? Nun, du kannst dir vorstellen, hier ist eine Gruppe von Hellenisten, hier eine Gruppe von Hebräern, und das ist schon explosiv, was da gerade passiert in der Gemeinde, in der jungen Gemeinde. Warum explosiv? Naja, diese Gruppen haben schon immer so eine gewisse Rivalität gehabt. Es gab schon immer Spannung zwischen diesen beiden Gruppen. Sie sind einfach kulturell unterschiedlich. Und jetzt sind sie in der Gemeinde und jetzt werden noch die Witwen der Hellenisten übersehen. Das klingt nicht positiv, das klingt gefährlich. Und es ist in gewisser Weise traurig, diese Spannung innerhalb der Gemeinde zu sehen. Warum? Weil in Christus Jesus genau diese Trennwand von diesen unterschiedlichen Kulturen hinweggetan wurde. Christus baut eine neue Kreatur. In Christus sind wir eine neue Schöpfung. Christus baut eine neue Gesellschaft, wo es nicht Griechen und Juden gibt, sondern wir sind alle eins in Christus. Und das ist die Situation. Und man sieht, dass diese Spannung dieser Gruppen in diese neue Gemeinschaft von Christen durchgedrungen ist. Stell dir die Situation einfach vor. Die Gemeinde, sie verteilt Bedürftigen oder Ärmeren das Essen. Und es ist eine wichtige Aufgabe. Und da sind eine Gruppe, alle kennen sich, alle sind vertraut, alle sprechen die gleiche Sprache, alle kommen aus der gleichen Kultur, man versteht einander, man lächelt einander, man spricht und versteht sich, was der andere meint. Und mit der Zeit die Gemeinde wächst, sie wird größer und jetzt kommen andere hinzu, Hellenisten kommen hinzu und plötzlich wird alles ein bisschen komplizierter. Sie sprechen nicht die gleiche Sprache, sie haben andere Gewohnheiten, sie kennen die Strukturen nicht ganz so, wie es sein sollte. Die eine oder andere Gemeinde hat es vielleicht auch erlebt, als gerade die Ukrainer oder viele von Ukrainern auch nach Deutschland gekommen sind und in die Gemeinden. Und plötzlich gab es Schwierigkeiten, die waren vorher unbekannt. Und es war noch nicht mal böswillig oder absichtlich. Und du siehst hier, dass wenn unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen, dann ist da schon ein bisschen Spannungspotenzial da. Ich war früher geschäftlich mal in China und diejenigen, die das auch schon mal erlebt haben, die wissen es, die haben immer so einen Rundtisch und in der Mitte gibt es noch so einen drehbaren, kleineren Tisch. Und in China ist es so, da wird dann immer das Essen auf diesen kleineren Rundtisch gesetzt. Und alle sitzen drumherum und sie picken dann mit den Stäbchen jeder, was er möchte, raus. Und dann wird er einfach gedreht und man pickt sich so raus, was man möchte. Ich bin dann zurück nach Deutschland gekommen und haben einen guten Kollegen gehabt und haben gesagt, hey, in China essen die so und so, wollen wir das nicht auch mal hier probieren? Und er hat gerade so seinen Teller vor sich gehabt und er die Hände gleich so gemacht. Wir teilen nicht. Wir haben unseren Teller und der gehört mir. Und wehe, jemand macht seine Gabel in meinen Teller rein. Eine völlig andere Kultur und unterschiedliche Gewohnheiten. Und hier siehst du das in der Gemeinde, was passiert. Stell dir die Situation vor. Hier kommen zwei ältere Witwen zur Essensausgabe und die eine, die kennt jeder. Man kennt sich einfach schon lange. Man versteht sie, man gibt ihr das Essen und geht weiter. Und die andere Witwe, man versucht ihr sie was zu fragen, sie antwortet nicht, reagiert nicht, versteht nicht. Und man will ja nicht unhöflich sein oder man will auch nichts Falsches machen und man umgeht sie oder ignoriert sie. Und dann merkst du plötzlich, es ist keine Bosheit, aber keiner kennt sie und nächstes Mal passiert das wieder. Und du merkst so in der Gemeinde, wie dann plötzlich so ein Flüstern anfängt und sagt, warum werden unsere Leute immer wieder übersehen? Und dann hörst du von der anderen Seite, es war doch keine Absicht. Und du hast plötzlich so zwei Gruppen, die eine, die sagt, es war keine Absicht und die andere, die sagt, aber das passiert immer wieder. Das kann doch nicht sein. Und du hast diese Spannung in der Gemeinde. Jetzt kommt aber noch was hinzu. Das ist wirklich, was wir hier in Apostelgeschichte 6 sehen, das ist eine Megachurch. Das ist eine Megachurch. Wenn du Apostelgeschichte liest, Kapitel 2, 41, wie viele haben sich dort bekehrt? 3000. Wenn du dann weiterliest, Apostelgeschichte 4, 4, 5000 haben sich bekehrt, ohne Männer und Frauen. Das ist eine Menge an Leuten. Und wenn du weiterliest, Gott hat seine Gemeinde weitergebaut. Die Leute sind hinzugekommen, sie haben der Gemeinde sich angeschlossen, sie haben sich vermehrt. Und du findest hier in Apostelgeschichte 6, und wir können davon ausgehen, es sind circa 15.000 bis 20.000 Leute. Das ist eine große Anzahl, das ist wirklich eine Megakirche, eine Megachurch. Und du siehst hier, das ist wörtlich gesehen ein riesiges Problem. Wie viele Witwen werden wohl bei 15.000 bis 20.000 Leuten da sein? Sicherlich über Tausende. Eine große Menge. Und die Gefahr ist, dass die Gemeinde sich spaltet, diese junge Gemeinde, die im Aufbau ist. Und hier siehst du einmal dieses Problem innerhalb der Gemeinde, der Spaltung, aber dann wird es auch ein persönliches Problem. Nimm zum Beispiel, versetz dich in die Situation von einer bedürftigen Witwe im Alter, in dieser Zeit. Was bedeutet es wohl, wenn jemand sozial schwächer ist, älter ist und einige Tage nichts isst? Nun, du übersiehst diese Witwe einmal und der Schritt zur Beerdigung rückt näher. Und du siehst, das ist eine große Gefahr. Eine Gefahr für einen persönlich. Es ist keine Kleinigkeit, die hier stattfindet. Und dann kommt noch ein weiterer Punkt hinzu. Es ist einmal das Problem innerhalb der Gemeinde der Spaltung. Es ist ein persönliches Problem von diesen Witwen, die übersehen werden, die keine andere Hilfe haben. Und jetzt kommt es noch hinzu, dass es ein Problem ist für die außerhalb der Gemeinde, die diese junge Gemeinde wachsen sieht und deren Umgang mit den Bedürftigen innerhalb der Gemeinde. Das heißt, der Ruf der Gemeinde ist in großer Gefahr. Du kannst es nachvollziehen. Was werden wohl die ungläubigen Juden über die christliche Gemeinde sagen, wenn in der christlichen Gemeinde die Witwen, die Bedürftigen, die sozial Schwächeren übersehen werden? Was werden sie sagen, wenn sie, die eigentlich aus dem Judentum kommen, das Alte Testament kennen und wissen, wie Gott die Gesellschaft gebaut hat, wie wir es schon angeschaut haben, wie eigentlich die Familie in erster Linie Fürsorge trägt für jemanden, der bedürftig ist, wie die Gesellschaft oder die Gemeinde als nächstes einschreitet, um einander zu helfen? Und jetzt kommt diese Gemeinde, die auf Christus gegründet ist, und sie übersieht diejenigen, die sozial bedürftig sind. Das heißt, der Ruf der Gemeinde ist in großer Gefahr. Sie übersehen die eigenen Witwen. Gott will das nicht. Du erinnerst dich an Ruth. Wie bewusst bei der Ernte, ja, die Ehren liegen gelassen worden sind, damit diejenigen, die nichts haben, etwas haben. Das war völlig normal. Und jetzt sehen wir hier eine christliche Gemeinde, die ihre eigenen Witwen übersieht. Das heißt, die Spaltung ist da oder Gruppen sind in der Gemeinde, Gefahr der Spaltung, ein persönliches Problem und auch der Ruf. Was tun nun die Apostel? Was ist die Lösung? Das ist unser zweiter Punkt. Was ist das Problem und was ist die Lösung? Und schau, das, was wir hier sehen, ist ein wichtiges und grundlegendes Problem. Satan weiß es und er will die Gemeinde zerstören. Und die Apostel sehen die Not und sie wählen 7 Männer voll Heiligen Geistes. Was bedeutet es, voll Heiligen Geistes zu sein? Was bedeutet es, wenn es hier heißt, diese Männer sind voll Heiligen Geistes? Es heißt nicht, dass sie vielen Zungen sprechen. Das ist nicht gemeint. Sondern voll Heiligen Geistes bedeutet, dass diese Männer die Früchte des Geistes offenbaren. Was Galater 5, 22 lehrt. Sie offenbaren diese Früchte des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das, was in jedem Christen immer mehr zu finden sein sollte, das wird in diesen Männern vor allem offenbar. Sie sind voll Heiligen Geistes und diese Männer werden gewählt. Und 7 von ihnen, das ist diese übliche Zahl im Judentum, und diese 7 Männer, sie haben eine Leitungsfunktion. Und das kannst du auch klar nachvollziehen, weil, schau, diese Männer, selbst 7 Männer, wenn du dir die Größe der Gemeinde vor Augen hältst, sie würden es niemals schaffen, die ganze Not abzudecken. Sie würden es nicht schaffen. Nein, sie werden über die Aufgabe bestellt, nicht, dass sie alles selbst machen, sondern die Gemeinde dazu mobilisieren, die Gemeinde dazu organisieren und ermutigen, hier mitzuhelfen, hier zu dienen, so dass wir gemeinsam als Gemeinde diese Frucht des Geistes offenbaren können im Dienen aneinander. Das ist es, was hier so offensichtlich ist. Sonst wäre es unmöglich, so viele zu versorgen. Schau, und das ist das Schöne am Dienen. Was wir hier auch so deutlich sehen, sie ermutigen die Gemeinde, sie mobilisieren die Gemeinde, genau dieses Thema, was hier auftritt, anzugehen. Ich erinnere mich, ich bin kein Zelten. Mir schlagen so 2 Herzen. Als Kind, wenn ich mich zurückerinnere, dann kann ich mich an eine Situation erinnern, als wir zelten waren. Da war es richtig schön. Ich habe das als Kind richtig genossen. Heute als Elternteil zelten zu gehen, da bin ich nicht so der Fan von, weil ja, die Eltern haben da einfach gewisse Aufgaben und Sorgen und wenig Ruhe und wenig Schlaf und so weiter. Aber Familienzelten hat schon etwas Positives, was es mit sich bringt. Warum? Wenn du kannst es dir vorstellen, wenn du zelten gehst, bist du immer vom Wetter abhängig. Und wenn du mit der Familie zelten gehst und du baust abends dein Zelt auf, legt euch alle ruhig ins Bett, hoffentlich ruhig, und plötzlich fängt es an zu regnen. Plötzlich fängt es an zu stürmen. Was passiert? Du musst auf dem Zelt, ja, gerade als Elternteil musst du aufstehen. Und nicht nur als Elternteil, alle sind wach, alle sehen, hey, es windet, das Zelt, der Wind schlägt an das Zelt und was passiert? Wir müssen mithelfen. Und sofort beginnt jeder aktiv zu werden. Der eine holt Säcke mit Sand, der andere packt die Sachen ins Zelt rein oder stärkt das Zelt und so weiter. Und jeder ist aktiv, mitzuhelfen, dass das Zelt nicht weggeweht wird. Und es wird eine schwierige Nacht, es wird eine nasse Nacht, es wird keine schlafende Nacht. Aber wenn du später zurückdenkst und du siehst es bei den Kindern oft, wenn sie sich genau an dieses Erlebnis erinnern, das bleibt ihnen im Kopf als eines der besten Zeiten überhaupt. Ich erinnere mich, als ich in Italien war und da gab es eine Sturmwarnung. Als Kinder mussten wir zum Sand, zum Meer laufen, Säcke voll mit Sand machen, einfach alles nochmal befestigen. Das war richtig aktiv. Und es war schön. Es bleibt mir immer noch im Kopf. Und was bedeutet es oder was will ich damit sagen? Es bedeutet, dass dieses einander dienen, was wir beim Zelten in der Familie sehen, jeder ist involviert. Jeder muss etwas machen, sonst passiert, ja, jeder muss mit angreifen. Und das verbindet die Familie so stark, dass man später zurückschaut, drüber lacht und sich daran erfreut, was für eine gute Zeit es war. Mehr als an irgendeine Europaparkreise. Weil dieses Dienen, dieses Abenteuerliche, dieses sich aufopfern, Schlafentsagen, sich hingeben, damit es allen gut geht, verbindet und gibt eine Freude, die man sonst nicht erfährt. Und das ist das Schöne auch im Dienen. Wenn wir einander, und das merkst du immer wieder, wenn eine Gruppe was tut, die werden einfach nochmal stärker miteinander verbunden. Sie haben eine Freude am Dienen, anderen Freude zu bereiten. Und das ist es, was wir hier auch sehen. Das heißt, wenn du deine Familie verbinden möchtest, geh erstmal zelten, aber das ist die Freude im Dienen, die uns auch das Wort Gottes immer wieder nahe bringt. Dass wir lernen, einander zu dienen. Und genau das sind diese Männer, diese sieben Männer, die hier erwählt worden sind. Sie mobilisieren die anderen, damit sie gerne dienen. Und vielleicht hier auch noch einen kleinen Hinweis, weil das Thema wird ja immer aktueller. Es werden sieben Männer erwählt. Wir sehen heute immer wieder Frauen als Diakone. Und dürfen Frauen Diakone werden oder nicht? Und manche sagen ja, manche sagen nein. Wir sagen nein. Und ich glaube, du siehst es auch hier in diesem Abschnitt, was hier deutlich kommuniziert wird. Halte dir die Situation vor Augen. Das ist die Gemeinde, sie ist in ihren Anfängen. Und Witwen sind in Not. Und wer könnte Witwen besser helfen als Frauen? Wäre das nicht die ideale Gelegenheit, Frauen als Diakone einzusetzen, diesen Dienst an Frauen ausführen? Aber das sehen wir hier nicht, sondern es werden sieben Männer bestellt, weil sie sich darum sorgen sollen. Und das siehst du auch durchgehend durch die Schrift. Hier wäre der ideale Zeitpunkt, um genau dies zu verdeutlichen. Aber die Schrift macht deutlich, nein, es sind Männer, die sich um diese Aufgaben kümmern. Was nicht bedeutet, dass Frauen keinen Dienst haben. Überhaupt nicht, also nicht falsch verstehen. Die Frauen sind so wertvoll und machen so viel in der Gemeinde. Und dafür dürfen wir so dankbar sein. Und das müssen wir auch stärker mit einbinden und fördern und dankbar sein. Aber hier sind es von den Ämtern, die gesprochen werden. Und ein weiterer Punkt, auf den ich auch noch hinweisen möchte. Beachte, und das ist so bemerkenswert in der Gemeinde zu sehen, gerade in dieser ersten Gemeinde. 7 Männer werden gewählt. Und wer sind diese 7 Männer? Nun, es sind 7 Männer aus den Hellenisten. Beachte die griechischen Namen. Es sind alles Hellenisten. Diese Gemeinde hat, wir lesen es ab Vers 5, Stephanus, Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus. Es sind alles Griechen, die gewählt worden sind, um sich dieser Aufgabe zu widmen. Die Gemeinde hat nicht gesagt, okay, komm, wir machen halbe-halbe, 5 von den Hebräern oder 3 von den Hebräern, 4 von den Hellenisten. Nein, sie sagen, wir haben hier das Problem, die Hellenisten erheben Anklage, sie werden übersehen. Warum nehmen wir nicht 7 Männern von den Hellenisten, damit sie sich dieser Aufgabe widmen können? Und es ist nicht so, dass da Uneinigkeit gab, sondern wenn du Vers 5 liest und das Wort gefiel der ganzen Menge und sie erwählten genau diese Männer. Das heißt, die Gemeinde war so einheitlich verbunden und sie haben es verstanden, was das Problem ist und sie haben dann nicht irgendwie versucht, einen Eifer für sich selbst oder sich selbst einen Namen zu machen, sondern haben gesagt, was können wir Besseres tun, als Männer aus ihrer eigenen Mitte zu wählen, damit sie sich diesem Thema annehmen können. Und genau das haben sie getan. Kein Streit, keine Argumentation. Sie waren sich wirklich einig. Und das ist so wunderbar zu sehen. Die Gemeinde, sie hat es wirklich verstanden, was es bedeutet, den Dienst des Herrn auszuführen. Sich ganz dem hinzugeben. Wir haben das Problem gesehen. Wir haben die Lösung gesehen. Und wir möchten noch kurz einige Prinzipien sehen, was hier deutlich wird. Und das hilft uns auch zu verstehen, wie Gott seine Gemeinde baut. Gott beruft Männer zum Dienst, zu den Ämtern, und zwar unterschiedliche Männer zu unterschiedlichen Aufgaben. Beide Ämter unterstehen Christus als dem Herrn. Denke niemals, das sind die Ältesten und das sind Diakone und Diakone. Natürlich gibt es da eine Kommunikation, das haben wir schon gesehen. Aber das bedeutet nicht, dass die Diakone den Ältesten unterstellt sind. Älteste wie auch Diakone sind dem Herrn unterstellt. Sie sind Ämter, die der Herr seiner Gemeinde gibt, mit unterschiedlichen Aufgaben, unterschiedliche Männer. Aber beide unterstehen Christus als dem Herrn, nicht den Ältesten. Wir sind alle Christus Rechenschaft schuldig. Das andere ist, dass diese Ämter zusammenarbeiten. Sie kommunizieren miteinander. Sie unterstützen einander und dadurch wird auch die Wichtigkeit von den beiden Diensten hervorgehoben für die ganze Gemeinde. Der Diakondienst soll die Wichtigkeit und Bedeutung des Dienstes am Wort unterstreichen. Das, was gelehrt wird, wird von den Diakonen in vorbildlicher Weise durchgeführt. Und genauso wird von der Verkündigung des Wortes Gottes ein Dienen betont. Und so ergänzen sie sich gegenseitig, diese Ermutigung und die Trost im Evangelium und die praktische Unterstützung, die das Wort begleitet. Und das ist so wunderbar zu sehen, dass von allen Seiten, von der Wortverkündigung und auch in der praktischen Umsetzung, das Dienen, dass diese Liebe des Herrn Jesus offenbar wird. Was die Gemeinde praktizieren soll. Und mir hat dieses Bild so wunderbar stellt im Prinzip diese Ämter so deutlich dar. Du erinnerst dich an Paulus. Paulus, er spricht so deutlich im Römerbrief, Galaterbrief über die Rechtfertigung im Glauben, allein durch Glauben. Und wir mögen diese Wahrheit glauben und festhalten und nicht davon abrücken. Aber dann kommst du zu Jakobus und Jakobus, er stellt die Frage, ein Glaube, der nichts tut, ist nichts wert, ist ein toter Glaube. Er sagt, der Glaube muss demonstriert werden. Und hier hast du diese beiden Bilder in gewisser Weise, was wir übertragen sehen können, dass die Wortverkündigung ist notwendig. Und es ist ein Amt, das Amt der Ältesten, das diese Wortverkündigung unterstützt und unterstreicht, was nicht bedeutet, dass sie es nicht praktisch ausleben brauchen. Aber du siehst es in dieser Betonung von Paulus und Jakobus. Der eine betont die Rechtfertigung und Jakobus, er sagt, und das muss auch ausgelebt werden. Dieser Glaube muss demonstriert werden. Er muss praktisch umgesetzt werden. Und so gehört beides da dazu in der ganzen Gemeinde, dass wir ermutigt werden, zu lernen, zu hören, das Wort, aber genauso auch diese praktische Umsetzung. Und lass mich noch zum Schluss kommen, und das ist der letzte Punkt, den ich machen möchte, diese Freude der Gemeinde zu sehen. Und eines der Aufgaben von Diakonen ist genau diese Freude zu schützen. Wenn du Apostelgeschichte 4 aufschlägst, die Verse 32 bis 35, dann heißt es hier, Apostelgeschichte 4, ab Vers 32, und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele, und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war auf ihnen allen. Es litt auch niemand unter ihnen Mangel, denn die, welche Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn den Aposteln zu Füßen und man teilte jedem aus, so wie jemand bedürftig war. Du liest diese Verse und du siehst, wie sie ein Herz und eine Seele waren, und sie solch eine Freude in der Gemeinde und in der Anbetung hatten. Und nun kommst du weiter in der Apostelgeschichte, das Problem taucht auf. Und was ist eine der Aufgaben von den Diakonen? Genau diese Freude in der Gemeinde zu bewahren, damit diese Probleme adressiert werden, damit diese Probleme behoben werden, so dass die Gemeinde nicht Not leidet, sondern sich ganz der Anbetung Gottes geben kann. Das heißt, sie haben eine gewisse Schutzfunktion, diese Freude in der Gemeinde zu bewahren. Und das sehen wir hier so deutlich mit dem, was auch das Wort Gottes sagt. Die Diakone, sie tragen die Verantwortung, dass das Volk Gottes nicht von Nöten und Klagen abgelenkt wird, sondern voller Freude zusammenkommen kann, um Gott anzubeten, um Gott zu verherrlichen. Und genau das will der Satan verhindern. Er will davon ablenken. Jeder macht irgendetwas, aber keiner macht das, was er tun soll. Und darum ist es für uns eine Ermutigung. Eine Ermutigung, einander zu dienen. Eine Ermutigung, die Freude zu bewahren. Einander Christusähnlich zu dienen. Lass mich noch mit dem letzten Wort hier schließen. Wir sehen hier, wenn wir die Gemeinde anschauen, oder eine Anwendung für uns auch, dass wir mehr presbyterianisch denken müssen oder dürfen. Warum? Halte die Situation vor Augen. Die damalige frühe Kirche hatte keine Megachurch wie Joel Osteen gehabt, wo 15.000 oder 20.000 Leute reinpassen. Das war nicht der Fall. Sondern es sind viele kleine Gemeinden, die gemeinsam die Gemeinde gebildet haben. Denke presbyterianisch. Und damit soll uns das alles ermutigen, ihr Lieben, dass wir diese Freude im Herrn haben, dass Gott seine Gemeinde baut, lokal wie auch außerhalb, damit wir Gott anbeten. Lass uns still werden, ich möchte mit dem Gebet schließen.